ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Wenn es um Geld geht, dann sollte man jemanden fragen, der sich auskennt. Michaela Hönig ist Professorin für Finanzwirtschaft in Frankfurt. Sie ist Expertin für das, was Sie im Portemonnaie oder auf dem Konto haben. Hallo Frau Professor Hönig, guten Tag.
Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie oft werden Sie von Freunden oder Verwandten nach Tipps gefragt, wie Sie Ihr Geld vermehren können?
Früher sehr oft, heute weniger.
Können Sie denn überhaupt Tipps geben oder macht man das grundsätzlich nicht, wenn man als Professorin in diesem Bereich arbeitet?
Also ich spreche dann eher mehr über generelle Themen, weise auf Risiken hin und gebe aber keine Anlageempfehlung.
Was war für Sie persönlich der beste Tipp, den Sie jemals bekommen haben, was Geld angeht?
Ein Tipp? Ich weiß nicht, wer es publiziert hat, aber es gibt einen Spruch und den habe ich in meinem Leben angewandt und den gebe ich auch mit meinen Studenten mit. Und der heißt, Investition in Bildung bringt den besten Zins.
Was ist aus Ihrer Sicht der größte Fehler, den Menschen bei finanziellen Entscheidungen machen, außer vielleicht sich nicht genug zu informieren?
Blauäugig, Menschen zu vertrauen. Und das sehen wir, wir sprechen ja auch nachher über KI oder über Krypto.
Machen wir.
Dort sieht man das sehr oft. Und jetzt sehen wir das auch in diesem ganzen Social-Media-Umfeld. Also es gibt sogenannte Krypto-Influencer oder Social-Media-Leute, die irgendwelche Finanztipps weitergeben. Das sind aber keine seriösen Banken oder Finanzdienstleister.
Da sollten alle Alarmglocken angehen, wenn man sowas hört. Wir reden auch noch über Krypto. Das ist ein Spezialgebiet von Ihnen. Zunächst mal die Frage, Geld regiert die Welt, stimmt das?
Geld hat schon eine Machtposition. Privat würde ich sagen, Geld beruhigt. Wir sehen aber jetzt auch durch diese Corona-Zäsur, dass sich auch die Work-Life-Balance, also wenn wir jetzt auf die Generation Z schauen, komplett geändert hat. Da ist Geld gar nicht mehr wichtig. Da ist Zeit wichtig.
Wir vergleichen das nachher noch, was so die Boomer, die Generation Z oder die Generation Millennials zum Thema Geld zu sagen haben. Herzlich willkommen, die Finanzexpertin Dr. Michaela Hönig, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Asset Management an der Frankfurt University of Applied Science, ist heute mein Gast. Habe ich das richtig gesagt? Ist das richtig alles zusammengefasst?
Alles richtig.
Sehr schön. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke.
HR1.
Genau meins.
Auf der einen Seite die Welt der Hochfinanz und der Universität, auf der anderen Seite das stille Leben auf dem Land. Professorin Michaela Hönig gehört zu den anerkanntesten Expertinnen, wenn es um Geld geht. Wie muss man sich Ihr Landleben vorstellen? Ziehen Sie da die Gummistiefel an?
Ja, ich liebe also wirklich das Landleben und den Einklang mit den Jahreszeiten. Ich habe eine enge Verbundenheit zur Natur, zum Wald, zu Tieren. Wir sind auch Eigentümer von Streuobstwiesen und ich habe das große Glück, da bin ich heute sehr dankbar dafür, dass ich dort wohne, wo meine Wurzeln sind.
Das heißt, Sie sind ein Landkind, ein richtiges Landei, kann man sagen.
Ja, ein Dorfkind. Ein Dorfkind
sogar, sehr schön.
Und der Ort heißt Hainchen. Und die Familie meiner Mutter wurde erstmals 1607 erwähnt. Das heißt, über 400 Jahre gibt es diese Familie. Die hat den 30-jährigen Krieg, beide Weltkriege überlebt. Und dort lebe ich heute.
Wie sind Sie aufgewachsen?
Sehr einfach. Und sehr schön, das waren die ersten 10 Jahre mit die schönsten in meinem Leben, wenn ich heute zurückdenke. Wir hatten das große Glück, dass die Grundschule noch im Ort war. Das heißt, mein Universum war die ersten 10 Jahre nur das Dorf.
Wenn ich das Wort einfach höre, man hört es ja oft, ich führe ein einfaches Leben und ich bin sehr einfach aufgewachsen, aber fließendes Wasser und sowas hatten Sie schon, oder?
Ja. Ja. Ich meine eher einfach, ich reduziere dann auch, sage ich mal, den Fernsehkonsum. Und man ist so ein bisschen reduziert, man macht viele Tätigkeiten selbst. Ich koche auch Marmelade ein, ja, und ich gehe in den Garten, ich pflanze auch Salat an. Und ich genieße das richtig im Gegenzug, wenn ich jetzt hier aus der Stadt rauskomme. Ich finde, man merkt das auch immer, ich fahre meistens mit dem Auto, weil ich eben abends auch sehr spät bin. Und wenn ich über Sandplatten fahre, das ist also über die Feldbergstrecke, dann merkt man so richtig, wenn man über die Kuppe oben fährt, es wird irgendwie ruhiger und entspannter.
Also Hainchen ist im Hintertaunus
richtig, schon
ein richtiges Dorf. Wie viele Leute leben da noch?
830 ungefähr.
Okay. Hat in Ihrer Kindheit irgendwas darauf hingedeutet, dass es später mal um das große Geld gehen wird?
Ich habe immer gerne schon mit Geld gespielt. Also ich hatte als Kind so eine Kassette und so einen Kaufladen. Und das hat mir irgendwie Freude gemacht. Und ich wurde geprägt, aber das ist typisch deutsch. Es gab diesen Weltspartag, gibt es ja heute immer noch. Und
da sind Sie mit der Sparbüchse dahin gegangen und haben
ja,
eingezahlt.
Ja, und man hat eingezahlt. Es gab ganz klassisch noch das Sparbuch und das waren alles nette Leute.
BWL zu studieren, auf die Idee kommen gar nicht mal so wenig Leute. Was war bei Ihnen der Auslöser für die Entscheidung, Betriebswirtschaft zu studieren?
Also ich habe Bankbetriebswirtschaft studiert. Ich habe erst eine Lehre gemacht. Ich habe noch ganz klassisch Bankkauffrau gelernt. Und dann habe ich an der Frankfurt School Bankbetriebswirtschaft studiert, damals noch Diplom-Bankbetriebswirtschaft. Dann habe ich angefangen, habe einen Bachelor of Science gemacht in Finance. Das heißt, ich war fasziniert von der Bank und insbesondere von Wertpapieren.
Gab es in Ihrer Jugend Erlebnisse oder Vorbilder bei Börse und Finanzen? Denken viele gleich an Gordon Gekko aus Wall Street? Klischee oder gibt es diese Typen wirklich?
Die gibt's, ja, die gibt es.
Also nicht unbedingt für Sie als Vorbild, nehme ich an, aber es gibt Sie. Hatten Sie ein Vorbild, wo Sie sagen, dem sind Sie nachgeeifert? Es gibt ja berühmte Banker.
Ja, also ich fand Herrhausen sehr markant damals. Das war ja noch so aus diesen 80er Jahren. Man hat das nicht verstanden. Was machen die jetzt? Die bewegen da sehr viele Gelder. Und ich weiß noch, wie ich Bankkauffrau gelernt hatte. Das hat mich dann sozusagen fasziniert. Wir mussten dann auch an die Frankfurter Wertpapierbörse. Und das war damals ja noch Papier. Das heißt, Menschen schreien sich an, machen Handzeichen, Papier fliegt so durch die Luft. Also so ganz klassisch, wie man das aus den Filmen noch kennt. Ich habe nichts verstanden und das fand ich so faszinierend.
Weil Sie Alfred Herrhausen erwähnt haben, er war der Chef der Deutschen Bank und es gibt über ihn eine ARD-Serie, die ist noch gar nicht so alt. Haben Sie sie gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Tolle Serie.
Ja, tolle
Serie. Also findet man auch noch in der ARD-Mediathek, kann man noch nachschauen. Alfred Herrhausen, Herrhausen heißt die Serie. Zeit ist Geld, richtig oder falsch?
Falsch.
Warum?
Also ich bemesse Zeit nicht in Geld. So würde ich es jetzt mal interpretieren.
Die Finanzexpertin Michaela Hönig ist heute im HR1 Talk zu Gast. Es geht ums Geld heute und da rede ich mit jemand, der richtig Ahnung davon hat. Michaela Hönig, Professorin für Finanzwirtschaft. Frau Hönig, haben Ihre Eltern Ihnen den Umgang mit Geld beigebracht? Sie haben gerade schon erzählt, Sie sind als Kind zum Weltspartag mit Ihrem Sparschwein in die Bank gelaufen. Da kommt man ja jetzt nicht unbedingt von alleine drauf.
Nein, aber das lag irgendwie so mitten im Ort. War die Filiale und man ist da vorbei, man hat die Leute gekannt. Ich fand das unwahrscheinlich nett. Und Volks- und Raiffeisenbanken, ja, die haben auch irgendwas mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Man ist auch dahin gefahren und hat auf der anderen Seite dann irgendwie Kartoffeln eingekauft oder Hühnerfutter. Und auf der anderen Seite war die Bank.
Aber Ihre Eltern haben schon gesagt, hier diese 10-Pfennig-Stücke, die tust du jetzt mal in. Dann hatten Sie überhaupt ein Sparschwein oder hatten Sie irgendwas anderes als Sparbüchse?
Nein, Sparschwein.
Ein Sparschwein, sehr schön. Und da kamen die 10-Pfennig-Stücke rein. Und die Eltern haben gesagt, mach das so, oder?
Nein, das kam schon von mir.
Geben Sie uns einen Tipp. Es hören Eltern und Großeltern uns gerade zu. Wie erklärt man einer 10-Jährigen oder einem 10-Jährigen, was Geld ist?
Geld ist einmal eine Recheneinheit. Das heißt, ich kann bemessen den Wert eines Gutes. Geld hat eine Zahlungsfunktion und Geld hat eine Wertaufbewahrungsfunktion.
Wird in deutschen Schulen genug über Geld geredet?
Aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt nun mal, ich unterrichte ja die, die dann Abitur gemacht haben und dann vor mir sitzen, bin ich immer wieder überrascht, wie wenig die finanzielle Bildung vorhanden ist. Also die wissen, was ein Sparbuch ist. Viele haben das auch heute gar nicht mehr. Die haben schon mal von einer Aktie gehört, von einem ETF. Aber was der Unterschied ist zwischen einer Anleihe, was eine Bundesobligation ist, was ein Festgeld ist, was überhaupt ein Depot ist, das wissen wenige.
Werden Jungs und Mädchen da unterschiedlich behandelt? Was die Vorbildung, was Geld angeht?
Die Mädchen sind risikoaverser. Die Mädchen sind ein bisschen vorsichtiger. Die Jungs springen auch eher so auf diese ganzen Social-Media-Hypes drauf, wo ich immer sage, bitte Vorsicht, erstmal gucken. Ja, informiert euch gut und nicht zu viel Geld einsetzen, nicht das ganze Geld einsetzen, weil so wie es hochgeht, so geht es auch wieder runter. Und das sind natürlich auch sehr volatile Anlagen, die dort angepriesen werden, bis hin zum Totalverlust.
Volatil bedeutet rauf und runter.
Rauf und runter, hohe Schwankungen.
Warum ist es vielen Menschen peinlich, über Geld zu reden? Kaum einer verrät, was er verdient.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, Geld hat etwas mit Stellenwert zu tun. Wie bin ich in der Gesellschaft anerkannt? Wenn ich viel Geld verdiene, dann bin ich schon was. Dann habe ich auch etwas geleistet oder ich arbeite viel. Und wenn ich eher weniger Geld verdiene, dann ist das eben der andere Fall.
Sie kennen ja nun beide Welten. Das ist ja interessant. Wenn Sie in der Natur unterwegs sind, dann nutzt Ihnen ja Ihr Kontostand relativ wenig. Das heißt also gerade in der Einschätzung von Personen, wenn es um den Wert geht, wenn wir über Werte nachdenken, ist das ein innerer Konflikt?
Nein. Also ich kann das sehr gut ausblenden. Also es spielt für mich keine Rolle.
Gibt es einen Unterschied im Umgang mit Geld, was die Boomer und die Generation Z angeht?
Ja, also die Generation Z, da kann man sagen, die sind ja permanent online. Die haben eine ganz andere Risikobereitschaft. Die nutzen keine oder wenig Beratung.
Wir Boomer vermissen unsere Bankmitarbeiter, die wir früher ansprechen konnten.
Ja, ich auch.
Ich auch, werde ich gleich auch noch drüber reden.
Ja.
Geld allein macht nicht glücklich. Sie merken, ich habe alle Sinnsprüche über Geld rausgesucht und frage Sie, ob die stimmen. Geld allein macht nicht glücklich.
Das ist richtig, würde ich Ihnen zustimmen.
Die Finanzexpertin Michaela Hönig ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Heute mit Michaela Hönig, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Klaus Reichert, Experte für Sinnsprüche und Binsenweisheiten. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Sollte man das seinen Kindern und Enkeln heute noch mit auf den Weg geben?
Ich denke mal, was man den Kindern heute mitgeben soll, sind Tugenden, Disziplinen. Pünktlichkeit, Fleiß, Ordnung, das vermisse ich so ein bisschen. Jetzt sind ja die Kinder, die ich unterrichte, schon ein bisschen größer.
Sie unterrichten Studenten, die sind, wie Sie gesagt haben, schon 18, 20 Jahre plus. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ich habe das damals so verstanden, das ist die Aufforderung zu sparen.
Ja, spare in guten Zeiten für die Not, sage ich auch öfters. Das Verständnis ist schon da oder bewusster geworden, jetzt auch durch diese ganz unsichere Zeit. Wir haben ja sehr viele Kriege, wir haben sehr viele Konflikte. Viele haben einfach Angst, wie geht das weiter? Rente ist noch ganz, ganz weit weg. Aber die meisten haben eine Wohnung, brauchen ein Studierendenwohnheim. Und das ist alles sehr teuer. Und wenn Sie in Frankfurt hier ein Studienzimmer haben, da bezahlen Sie 600 bis 800 Euro dafür, dann haben Sie noch nicht gelebt. Es ist schon Stress. Also ich glaube, es ist stressiger wie zu unserer Zeit, wo wir jung waren. Ne?
Als ich jung war, habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, woher kommt das Geld eigentlich? Wer hat es eigentlich erfunden? Das hat mir bis heute niemand wirklich beantworten können. Und Sie als Finanzexpertin, vielleicht können Sie das. Warum gibt es Geld? Wer hat es erfunden? Ich will jetzt keinen historischen Abriss, aber so irgendwo mal zurückgehen, dass man sagen kann, okay, das kann man als erstes Mal als eine Art Münze bezeichnen oder sowas. Kann man das datieren?
Ja, also wir haben ja die Frankfurter Wertpapierbörse hier in Frankfurt. Die wurde ja 1585 gegründet am Frankfurter Römer und ist entstanden. Frankfurt war schon immer Messestadt, große Messestadt. Und es gab damals sehr viele unterschiedliche Münzen, einfach durch diese vielen Ländereien. Und das ist, ich habe vorhin schon gesagt, Tauschen, Wertaufbewahrung und Recheneinheit. Das sind die drei Funktionen, die Geld mitbringen muss. Und man hat einfach versucht, das vergleichbar zu machen. Und dann gab es die ersten, tatsächlich die ersten Kurszettel, die ersten Umrechnungstabellen. Ja, also wenn jetzt jemand von Franken kam, dann hat er für seinen Taler dann umgerechnet so viel Mark bekommen. Und das ist so, finde ich, so in der Frankfurter Geschichte, finde ich das sehr schön.
Die Frankfurter hören das natürlich gerne, dass Geld schon immer wichtig war in ihrer Stadt, aber erfunden haben sie es nicht. Also es geht viele
weiter
Jahrhunderte, zurück. Jahrtausende vielleicht sogar weiter zurück. Ne?
Genau.
Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch. Aretha Franklin mit Think. Gibt es dazu eine Geschichte?
Nein, ich mag sie einfach.
Hier kommt Aretha Franklin. Ich sag's mal dramatisch, wie wir es ab und zu in den Medien hören. Es geht ein Gespenst um und das heißt Inflation. Ich bekomme für mein Geld weniger als vorher. Michaela Hönig hat die Inflation genau im Blick, denn sie ist Professorin für Finanzwirtschaft. Die Inflationsrate, wo liegt die im Moment?
Die liegt momentan bei 2,1%, 2,2% jetzt in 2025. Und wir hatten das historische Hoch, das war im Oktober 2022 mit über 10%.
Kann man sich als Normalverdiener oder Rentner gegen Inflation schützen?
Bei einer Inflation ist es immer so, die Sparer sind die Verlierer und die Schuldner sind die Gewinner. Ich kann mich dagegen schützen, indem ich breit diversifiziere. Das heißt, wenn ich mein Vermögen verteile, jetzt nicht nur in eine Assetklasse, in eine Vermögensklasse, und verlagere mein Geld oder lege mein Geld in entsprechenden Aktien an, in Anleihen an, vielleicht auch in Immobilien, sodass ich nicht nur auf eine Vermögensklasse beschränkt bin.
Was halten Sie von der Idee, kauf Gold, um dich vor Inflation zu schützen?
Ja, das kommt immer. Also immer, wenn wir in einen neuen Krieg haben oder eine neue Krise, steigt der Goldpreis. Das ist einfach psychologisch ein Effekt.
Wie bekommen wir die Inflation in den Griff? Weniger Geld drucken?
Die Inflation kommt man in den Griff, indem wir, und das hat die EZB richtig gemacht, sie hat den Leitzins dann angehoben. So, und der Leitzins hat natürlich eine Auswirkung dann auch auf die Zinsen, die die Banken weitergeben an die Verbraucher.
Also für den Leitzins holen sich die Banken Geld.
Richtig.
Und wenn sie es weiter verleihen, dann schlagen sie 1-2% drauf. Und wenn der Leitzins angehoben wird von 0 auf x%, dann heißt es bei den Banken x plus 3-4%. Und das ist das, was die Leute bezahlen.
Genau.
Gedrucktes Geld wieder einsammeln, ist das eine gute Idee oder ist das unmöglich?
Also Sie sprechen jetzt von Bargeld. Tatsächlich ist es in Deutschland so, dass wir sehr bargeldverliebt sind im Vergleich zum Rest von Europa oder jetzt im Vergleich zu Asien. Und der Bargeldbestand beträgt so zwischen 40% fast. Ne? Also man bezahlt viel mit der EC-Karte, aber 40% läuft tatsächlich noch über Bargeld. Und das wird auch so bleiben. Es wird neue Formen geben, aber Bargeld wird in dem Sinne jetzt nicht abgeschafft werden.
Ich bin ja hier der Experte für Sinnsprüche. Ich habe noch einen rausgesucht. Geld stinkt nicht. Pecunia non olet. Kaiser Vespasian soll mit diesen Worten seinen Sohn Titus Geld unter die Nase gehalten haben, das er durch die Besteuerung der Bedürfnisanstalten eingenommen hatte. So kreativ wie die damals waren, sind wir heute nicht mehr, oder was die Besteuerung angeht.
Ich finde, wir sind in Deutschland sehr kreativ. Wir haben ja fast auf alles eine Steuer.
Darauf allerdings nicht mehr. Da waren die Römer uns dann einen Schritt voraus. Finanzexpertin Michaela Hönig ist heute mein Gast im hr1 Talk. Früher bin ich zur Dresdner Bank, habe mich bei Frau Krause vor den Schreibtisch gestellt und mit ihr eine Überweisung ausgefüllt. Die Drehbar, die gibt's nicht mehr. Frau Krause ist aus meinem Leben verschwunden und als Bankkunde mache ich jetzt die ganze Arbeit selbst. Finanzexpertin Michaela Hönig, das haben sich die Banken schön ausgedacht. Ich mache die ganze Arbeit und zahle trotzdem noch Kontoführungsgebühren. Hängen Sie auch manchmal bei Ihrer Bank in der Warteschleife?
Ja, ich habe ja natürlich privat auch ein Konto und mir geht es genauso. Ich bin früher auch lieber gerne, hatte meinen persönlichen Berater bei der Bank und der ist heute auch leider nicht mehr da. Ich mache Online-Banking, aber ich vermisse es natürlich auch.
Digitalisierung nennt sich das. Mein Kontostand erscheint in meiner App. Wie weit ist die Digitalisierung bei den Banken fortgeschritten? Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt keinen Computer hat, irgendwie Geld auf die Bank zu bringen und ist da sicher zu verwahren?
Also Sie haben ganz klassisch Ihr Girokonto, Ihr Konto, wo Sie Ihren Bargeldbestand haben. Sie haben ein Depot für Ihre Wertpapierverwahrung und Sie haben jetzt neu, das haben Volks- und Raiffeisenbanken, die Sparkassen haben es auch umgesetzt, die Privatbanken waren zum Teil schon etwas schneller. Sie haben ein Wallet. Das heißt, im Wallet, dort verwahren Sie auch digitale Vermögensgegenstände, sogenannte Tokens oder auch Coins. Aber Sie haben nach wie vor Ihr festes Girokonto, das ist sozusagen auch die Welt oder die Brücke, über die Sie gehen müssen, wenn Sie jetzt Kryptowährungen kaufen möchten. Sie müssen das ja irgendwie mit Euro oder mit US-Dollar bezahlen.
Was sind Token?
Token symbolisieren ein Recht an einem Gut. ja, wie ein Jeton, eine Wertmarke. Daher kommt dieser Begriff. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Bitcoin, hat eine eigene Blockchain-Technologie, und Coins und Tokens haben keine eigene Blockchain-Technologie.
Das ist alles sehr spannend, für mich vollkommen unverständlich. Deshalb werde ich Sie in der nächsten Stunde nochmal genau danach befragen. Vielleicht schaffen wir es ja auch in dieser Sendung, dass ich das Ganze mal verstehe, was Kryptowährung angeht und diese Blockchain-Geschichten. Investiere nur in etwas, das du auch verstehen kannst, sagt der Fondsmanager Peter Lynch. Ist das heute noch durchzuhalten?
Also die Aussage ist erstmal richtig, ist aus meiner Sicht heute nicht mehr durchzuhalten. Weil heute haben sie nicht nur die Banken untereinander, die Konkurrenten sind. Der große Konkurrent ist heute Social Media. Ja, also die Generation Z sind ja komplett online, das heißt auf TikTok, Instagram, Facebook. Eher auf TikTok und Instagram sind so viele Influencer, die Finanztipps geben oder Krypto-Influencer. Und ich bin ja auch auf diesen Medien, ich schaue mir das an und ich kann immer nur mit dem Kopf schütteln. Das ist weit, weit weg von einer seriösen Bank.
Die Finanzexpertin Michaela Hönig, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Asset Management. Was macht die KI, die künstliche Intelligenz, mit ihrem Geld? Und was steckt hinter Kryptowährung? Darüber reden wir in der nächsten Stunde. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek als Podcast.
HR1 Talk.
An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Das hat der Börsenguru André Costolani gesagt. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann meint er, niemand kann vorhersagen, ob die Börse rauf oder runter geht. Wenn mir jemand die Börse erklären kann, dann mein heutiger Gast Michaela Hönig. Sie ist Professorin für Finanzwirtschaft in Frankfurt. Frau Hönig, folgt die Börse irgendeiner Logik oder ist es am Ende Zockerei?
Also früher, in den 70er, 80er Jahren, konnte man das noch irgendwie vorhersagen. Da war die Welt etwas einfacher. Heute ist die Welt sehr komplex. Wir haben einen globalen Wirtschaftsraum. Wir haben so viele Konflikte, so viele Krisen. Wir sind international vernetzt. Wenn Trump eine Ankündigung macht, ist die sofort raus. Von daher können Sie das heute gar nicht mehr vorhersagen. Sie haben ungefähr eine Tendenz, wenn ich jetzt bestimmte Aktienunternehmen habe und ich habe die Zahlen, dann können Sie schon sagen, okay, das ist stabil, das geht in diese und jene Richtung. Aber das ist heute wesentlich komplizierter, wie es vielleicht vor 50 Jahren war.
Es gibt einen Bullen- und einen Bärenmarkt. Ja. Warum Bulle und Bär und nicht Fuchs und Biber?
Das leitet sich von dem Verhalten der Tiere ab. Also ein Bulle gabelt die Kurse von unten nach oben. Deswegen ein Bullenmarkt steht für steigende Kurse. Und der Bär schlägt immer mit der Tatze von oben nach unten. Das heißt, der Bär steht für fallende Kurse.
Alle reden über künstliche Intelligenz. Wie wird KI die Finanzwelt verändern? Darüber reden wir in 5 Minuten hier in HR1. Künstliche Intelligenz, KI, revolutioniert viele Bereiche, auch die Finanzwelt. Professor Michaela Hönig kennt sich nicht nur mit Geld aus, sondern auch mit KI. Wie verändert künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Banken arbeiten?
Ich denke, KI wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren unser Leben komplett ändern, wird die Wirtschaft durchdringen. Und wir haben momentan die Situation, dass täglich weltweit 500 neue KI-Anwendungen entstehen. Die große Herausforderung, wir beschäftigen uns ja auch damit, oder ich beschäftige mich damit, mit meinen Kollegen auch, was passiert jetzt in der Finanzwelt, welche Applikationen, welche Anwendungen passen. Die größte Herausforderung ist eigentlich, sind wir heute noch aktuell oder haben wir irgendwas verpasst? KI-Anwendungen oder Apps, die werden sich in allen möglichen Bereichen etablieren, vielleicht auch zum Vorteil. Also es wird in den Segmenten Sicherheit, Demokratie, Unternehmen und Jobs, es werden einfach neue Anwendungsfelder erschlossen werden und es ergeben sich auch nicht nur in der Informationstechnologie, sondern ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch in Ernährung, Kleidung, Konsum, es ergeben sich ganz neue Optionen. Ich denke, in den meisten Aspekten wird es zu einer Verbesserung kommen.
Ich frage mich natürlich als Bankkunde, Bringt KI mir Frau Krause zurück?
Wahrscheinlich digital.
Ja. Das heißt, es wird nicht nur für die Banken gut sein, dass sie Kosten sparen können oder Prozesse optimieren können, Dinge schneller machen können, sondern für mich als Bankkunde speziell, also wenn ich in die App gehe, wird es auch Vorteile geben.
Ja, wenn Sie jetzt in die App gehen, Sie haben ja überall Ihren Kontostand, ist ja einsehbar. Sie können überall agieren, Sie können von überall erzahlen. Die Zahlungen sind schneller, die Zahlungen sind transparenter, die Kosten auch weniger. Also von daher ist es schon eine Verbesserung. Wir müssen nur immer gucken, wir haben einen Datenschutz und wir haben einen Anlegerschutz. Und das muss immer im Einklang miteinander sein.
Wo liegen die Risiken der KI, dieser Entwicklung?
Das ist eine sehr gute Frage. Es muss reguliert werden. Die Gefahren liegen in der Dynamik und der Schnelligkeit, dass wir einen Überblick behalten. Wie sind die Daten, wie werden die Daten verwendet und wie werden die Daten konzipiert? Und gibt es Leute, die mit diesen Daten unabsichtlich oder auch absichtlich andere Dinge tun? Das heißt, wir brauchen, und da ist jetzt das Europäische Parlament hat 2023 das erste Gesetz über künstliche Intelligenz verabschiedet, in dem weltweit mal Regeln definiert sind zur Bewältigung von KI-Risiken. Trump hat ja diese Ankündigung auch gemacht. Er will ja sein KI-Projekt Stargate mit Investitionen von rund 500 Milliarden US-Dollar investieren. Und er will die KI-Regulierung komplett rausnehmen. Das heißt, wenn ich gar keine Regulierung habe, ist alles offen. Ja, und dann sind die Gefahren schon groß.
Die Finanzexpertin Michaela Hönig ist heute bei uns. Gleich bearbeiten wir den HR1-Fragebogen ganz ohne KI. Wir kommen zum HR1-Fragebogen. Heute stelle ich die Fragen der Finanzexpertin Michaela Hönig. Bitte kurz antworten, Frau Hönig. Was kostet ein Pfund Butter?
Je nach Marke und Produkt zwischen 2,30 Euro und ich würde sagen 3,90 Euro.
Meine schönste Reise war...
Ich habe eigentlich immer schöne Reisen gemacht. Mir fällt jetzt so ad hoc keine ein.
Von Kindern habe ich gelernt oder von Ihren Studenten in dem Fall habe ich gelernt?
Die Unbekümmertheit.
Mein Lieblingsessen ist?
Jägerschnitzel mit Pommes frites.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Menschen unpünktlich sind.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass alle einem Kompromiss zustimmen können.
Bereut habe ich?
Dass ich in jungen Jahren nicht mehr gereist bin.
Der Glaube.
Ein Glaube gibt Kraft und Ruhe.
Ich habe Angst vor?
Vor der Unsicherheit, die wir momentan in der Welt haben.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Gegebenenfalls mal einen Kugelschreiber, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung war.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Die Steuererklärung.
Bei wem müssen Sie sich unbedingt noch bedanken?
Ich bedanke mich jeden Tag bei meinen Eltern.
Mein Lieblingsort in Hessen ist?
Der Ort, wo ich wohne.
Heinchen in dem Fall.
Heinchen, ja.
Wenn Sie einen Tag lang etwas komplett Neues ausprobieren könnten, was wäre das?
Eine neue Sprache.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. Easy Lover von Phil Collins und Philip Bailey. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre und ich habe schon immer Genesis gemocht und Phil Collins und ich finde, der Song hat irgendwie so eine super Energie.
Hier kommt Easy Lover. Heute mit Michaela Hönig, Professorin für Betriebswirtschaftslehre. Mein Name ist Klaus Reichert. Frau Hönig, Donald Trump hat kurz vor seiner Amtseinführung eine Kryptowährung aufgelegt. Melania ist dann nachgezogen. Mal angenommen, ich kaufe jetzt Kryptowährung von Melania oder von Donald Trump. Geht das Geld, das ich da bezahle, das heißt, das bei mir abgebucht wird, dann an die beiden?
Das kommt darauf an, wie das verwaltet wird. Und das erhält natürlich der, der die Kryptowährung dann auch verwaltet. Ja, und auf welcher Blockchain, das sind sehr komplexe Sachverhalte, wo das stattfindet und wie das verwahrt wird. Ja.
Reden wir gleich noch drüber, bei Kryptowährung im Einzelnen. Ordentlichen Musikgeschmack hat Donald Trump auf jeden Fall. Die Village People hat sich Donald Trump zur Amtseinführung gewünscht. Sie wünschen sich September von Earth, Wind and Fire. Wie geht die Geschichte zu diesem Song, wenn es eine gibt?
Ich höre es einfach gerne.
Dann kommt hier September, Earth, Wind and Fire. In der Welt der Hochfinanz gibt es immer wieder spektakuläre Betrugsfälle. Krypto war noch nicht lange erfunden. Da kam eine Frau auf die Idee, sich damit die Taschen voll zu machen. Die Krypto-Queen Ruja Ignatova. Ich habe nicht verstanden, was die Frau gemacht hat damals. Michaela Hönig, Professorin für Finanzwirtschaft, helfen Sie mir.
Ruja Ignatova hat 2014 ein Unternehmen gegründet mit der Kryptowährung OneCoin. Und Millionen von Anlegerinnen und Anlegern haben investiert. Und alleine bis Oktober 2016 hat sie weltweit 3,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das Problem ist, die Währung hat nie existiert. Die Kurse, die Wertsteigerung, das war alles frei erfunden. Und die Anleger haben alle ihr Geld verloren. Die Firma OneCoin war ein als Kryptowährung getarntes illegales Schneeballsystem, das 2017 dann enttarnt wurde. Und seit Anfang 2019 wurde sie in den USA in Abwesenheit verurteilt. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Und seit 2022 wird sie auf der Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher des FBI geführt.
Warum war dieses Betrugssystem so erfolgreich? Warum sind so viele Menschen darauf reingefallen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss erstmal differenzieren. Die Geschäftsstruktur von OneCoin war ein klassisches Multilevel-Marketing-System. Das ist ein klassisches Pyramiden- oder Schneeballsystem. Diese Systeme, die gibt es schon seit vielen Jahren. Die gab es schon Anfang des Jahrhunderts. Und das ist ein klassisches Netzwerk-Marketing. Was dazu dann gekommen ist, und hier kommt der Krypto-Aspekt dazu, ist Initial Coin Offering. Das ist eine neue digitale Form der Finanzmittelbeschaffung. Und das ist eine Weiterentwicklung vom Crowdfunding. Das heißt, OneCoin hat Schulungspakete für Börsen und für Finanzwissen in unterschiedlichsten Ausprägungen angeboten und verkauft. Das Produkt Schulungspaket war jetzt keine Finanzdienstleistung und bedarf daher keiner aufsichtsrechtlichen Genehmigung. Also wenn Sie jetzt heute hingehen und eröffnen jetzt eine Bank, dann kommt die BaFin hier um die Ecke und sagt, haben Sie überhaupt die fachliche Eignung dafür? Die sind also unter dem Radar geflogen von der Finanzaufsicht. Und dann kommt noch obendrauf, dass sie als erstes Pyramidensystem absolut Social Media genutzt hat. Das heißt, der große Erfolgsfaktor war die Nutzung von privaten WhatsApp-Gruppen über Freunde, Familie und so weiter. Und dadurch kam diese unglaubliche, dynamische, große Verbreitung.
Warum investieren Menschen in solche hochspekulativen Anlagen?
Das ist natürlich, wenn Ihnen Ihr bester Freund oder Ihre Familie so etwas empfiehlt, dann ist erstmal, zu diesen Menschen haben Sie Vertrauen. Das heißt, diese erste Hürde ist schon mal genommen. Das zweite ist dann die Gier. Wenn Ihnen jetzt jemand sagt, Sie haben jetzt hier 1.000 Euro und am Ende des Monats haben Sie 10.000 Euro, dann überlegen Sie schon mal. Sie fangen zumindest mal an, darüber nachzudenken. Dann machen immer mehr Menschen das und dann werden Sie vielleicht auch einsteigen, zwar nicht so hoch, aber mit einem Geldbetrag, der für Sie vertretbar ist.
Die Frau ist nach wie vor auf der Flucht mit den Milliarden.
Also die Milliarden sind zum Teil eingefroren worden. Wir hatten hier in Deutschland einen Schaden von 320 Millionen Euro. Davon ist ein Teil auch eingefroren und hoffentlich geht der auch an die Gläubiger irgendwann zurück. Wir haben in Deutschland über 90.000 Gläubiger. Sie hat in dieser Zeit auf sehr großem Fuß gelebt. Also die hat in der Zeit, das waren nur 2 Jahre, jeden Tag, würde ich mal sagen, 100.000 Euro rausgehauen. Es gibt auch eine Dokumentation dazu. In diesem Film wird das eben auch sehr anschaulich dargestellt.
Professor Michaela Hönig über den spektakulären Fall der Krypto-Queen Ruja Ignatova. Wenn es um Geld geht, dann sollte man jemanden fragen, der sich damit auskennt. Michaela Hönig ist Professorin für Finanzwirtschaft in Frankfurt. Wir haben eben über den Fall von Ruja Ignatova gesprochen. Wir haben schon versucht, ein bisschen zu erklären, warum Menschen in solche Geschäftsmodelle investieren. Die Frage ist doch, wir reden ja nicht nur über 1.000 Euro, sondern wir reden ja über Milliarden. Sie haben gerade gesagt, in Deutschland, wie viele Leute haben da Geld reingelegt?
Über 90.000.
Über 90.000. Woher hatten diese Leute die Informationen? Doch nicht nur von ihren Verwandten oder Freunden.
Nein, sie haben eine sehr effiziente Marketingkampagne betrieben über Social Media, also über Facebook, Instagram, Telegram. Es gab auch die realen Auftritte von Ruja Ignatova, die waren also wirklich sehr beeindruckend, fast wie ein Popstar. Sie ist da in den größten Stadien auch aufgetreten in London. Und sie kam sehr überzeugend rüber. Also sie hatte ja einen Doktor in Jura und sie kam dann sehr glaubhaft, sage ich jetzt mal, integer rüber. Und es war natürlich der Ausblick auf schnellen und einfachen Gewinn mit diesen hohen Geldsummen. Dass das alles Fake war, das hat keiner gedacht, weil es so super professionell war. Aber es war komplett wirklich alles Fake.
Ist das vielleicht auch die größte Gefahr in der digitalen Welt? Normalerweise, wenn man Aktien kauft von der Firma, da gibt es irgendwo eine Werkshalle oder es gibt ein Bürohaus, in dem man diese Firma vorfindet. Ist das nicht im digitalen Raum die größte Gefahr, dass man auf eine Art von Fake reinfällt?
Ja, absolut. Also wir hatten damals ja ein Forschungsprojekt zu OneCoin und wir haben 2018 500 ICOs untersucht, also genau diese Formen, wie Ruja das betrieben hat. Und 80% von diesen waren Fake. Mittlerweile, jetzt haben wir Regulierung in Europa und auch in anderen Staaten und Ländern. Wenn ich mehr Regulierung drauf habe, dann gucken auch die Aufsichts- und die Finanzbehörden drauf.
Erklären Sie uns nochmal ganz kurz mit einem Satz OneCoin. Das ist die Kryptowährung dieser Frau gewesen?
Genau. OneCoin ist die Kryptowährung gewesen und die haben einen Token angeboten, der auch so hieß. Die Firma hieß auch so. Und die sind auf den Hype von Bitcoin aufgesprungen. Also der Bitcoin.
Das klingt für mich total abenteuerlich.
Der Bitcoin hatte zu dieser Zeit einen Wert von 1000 Euro ungefähr und war in aller Munde, weil auf einmal etwas Neues, eine Kryptowährung so aufgetaucht ist. Und sie hat diesen fahrenden Zug benutzt und hat ein exzellentes Marketing obendrauf gesetzt. Das muss man sagen, mit diesen Komponenten, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Da sind die Leute eben einfach drauf reingefallen.
Also auch nach unserem Gespräch wünsche ich mir dann doch Frau Krause zurück von damals, meine Bankmitarbeiterin, die mir das alles ein bisschen erklärt hat. Weil ich glaube, wenn ich eins mitgenommen habe jetzt aus diesem Gespräch, dass man, wenn man Bankempfehlungen im Internet irgendwo bei Social Media aufgeschnappt folgt, im Grunde eine große Chance hat, viel Geld zu verlieren.
Man muss sich auf jeden Fall gut informieren. Und man sollte Leute fragen, die sich wirklich damit auskennen.
Wir haben jetzt ja schon über die ein oder andere Weisheit über Geld gesprochen. Haben Sie auch sowas für uns, ein geflügeltes Wort, eine Lebensweisheit von Ihnen? Muss gar nicht um Geld gehen.
Ich lebe sehr nach Tugenden. Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit. Das sind eben diese Tugenden, die nie vergehen. Und das fängt schon damit an, wie gehe ich in den Tag? Welche Wertigkeit habe ich meiner Person gegenüber? Welche Wertigkeit habe ich in meiner Arbeit? Welche Qualität? Und diese Qualität, die muss auch in den Gedanken sich wiederfinden. Und dann habe ich auch eine gute Lebensqualität.
Klingt nach sehr viel Selbstdisziplin.
Ja.
Die Finanzexpertin Michaela Hönig, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Asset Management an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Dankeschön, gerne.
HR1, genau meins.